Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Das ist doch mal eine Schnapszahl, die sich gewaschen hat. 222. Das ist eine coole Nummer und das ist auch ganz gut so, denn heute gibt's kein großes Tamtam, weil filmische Anekdoten 222, das war schwer zu bekommen, denn ich wollte jetzt ungern den Paragraph 222 des Strafgesetzbuches rausholen. Also damit wollte ich jetzt nicht um die Ecke kommen, beziehungsweise damit wollte ich niemand um die Ecke bringen. Und da lobe ich mir doch die traute Zweisamkeit und frag doch direkt mal, wie geht's dir so, Alex? Und was hast du denn heute so Schönes mitgebracht?
Ich finde es jetzt ein bisschen unangenehm, dass du so eingeleitet hast und dann mich so direkt ansprichst daraufhin.
Ja, ja.
Das hat so ein bisschen...
Erzähl doch mal ein bisschen, lass mich außer Acht.
American Psycho Vibes.
Und von hinten anschleichen und dem Knüppel.
Mord und Totschlag direkt in der Folge. Nee, ich habe nur die atomare Bedrohung mit dem Gepäck, von daher
auch
relativ harmlos von meiner Seite.
Ja, das ist doch gut. Was mir gerade noch einfällt, es gibt in Großbritannien die Income Tax Act Section 222. Da geht's um Zahlungen, die irgendwann als Einkommen gelten, beziehungsweise wie das gedingelst wird. Ne? Und ich glaube, da kann heute bei den News Warner Brothers beziehungsweise Netflix und oder Paramount ein Lied von singen. Und wir begutachten natürlich auch wieder Trailer. Da gibt's neue Animationskunst vom Spider-Man-Team. Samara Weaving metzelt sich wieder durchs Familienalbum. Bill Skarsgård mimt den Retro-Anti-Helden. Und ja, Alex, herzlichen Glückwunsch. Glenn Powell darf auch in dieser Folge nicht fehlen. Wie immer gilt, bleibt dran. Nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Yeah.
Ja, der Intro-Redner hat schon gesagt, Episode 222, 222, das ist eine coole Zahl, eine coole Nummer und mir gegenüber sitzt eine coole Socke oder steht. Herzlich willkommen, lieber Ronny.
Danke, Alex, für diese charmante Anmoderation.
Das coole Sockenpaar, Ronny und Alex.
Uff, ja, ist das schon Überleitung Weihnachtszeit? Hast du schon deine Geschenke alle parat? Hashtag Weihnachtssocken.
Ich möchte sagen, ja, ich bin einigermaßen gut vorbereitet. Das größte Problem ist nur, dass die noch niemand für mich eingepackt hat.
Ach so, nee, ich meine Geschenke für andere, nicht für dich.
Ja, ich weiß.
Ach so.
Genau, aber ich muss die ja einpacken, damit ich sie schenken kann. Das ist so der größte Horror, den ich mir vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Ich habe da kein special set of skills, möchte ich sagen.
Ja, Geschenke einpacken ist, aber es wird ja auch nur einmal im Jahr gefühlt gebraucht, dieses Skillset.
In dieser Menge jedenfalls, ja.
Ja, ich meine, keine Ahnung. Also mach's doch hier mit so braunem Backpapier. Vielleicht geht der Trend ja auch wieder zurück, ne? So nicht bedrucktes, ähnlich wie es viele Hersteller machen, eher so brauner Karton einfach.
Ich befürchte, es wird ja darauf hinauslaufen, dass ich nochmal einen halben Tag Urlaub nehmen muss.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, um die cholerischen Anfälle immer wieder abklingen zu lassen, bevor ich zum nächsten übergehe.
Das Wichtigste ist Tesa und halt so eine Armada an selbstklebenden Schleifen zum Draufpappen. Damit kannst du vieles retten. Das ist mein Tipp. Das ist mein Tipp für die Woche. Mein Weihnachtstipp, um gut in die Saison zu starten.
Ja, danke dafür.
Immer wieder gerne. Vielleicht machen wir demnächst noch einen anderen Bastel-Podcast. Nee.
Ich glaube nicht.
Finde ich gut.
Ich hatte überlegt, ob es schon irgendwas gibt, dass man so Richtung Ruckzuck-Reviews schon mal geschaut, ob man irgendwas schon gucken kann, das so, ich sag mal, vorweihnachtlich thematisch passen könnte.
Gibt's, ja.
Ja, gibt's, aber da war jetzt noch nichts dabei, wo ich gesagt hätte, dafür müssen andere Dinge in meiner Watchlist weichen, um ehrlich zu sein. Vielleicht ändert sich das jetzt nochmal je näher wir der Zielgeraden kommen, aber wie war es bei dir so bislang? Vorweihnachtliche Stimmung?
Ich habe die Augen offen gehalten und wir hatten ja zum Beispiel mal so eine Weihnachtssendung, da hatten wir Fatman dabei und Happiest Season und sowas, den ich jetzt auch nochmal gesehen habe und ich war, weiß ich nicht, hat ein bisschen besser in Erinnerung, muss ich sagen.
War in Erinnerung besser? Ey,
ja, irgendwie ist ein bisschen komisch, aber ich habe jetzt auch gerade nichts aktuell gesehen, wo ich denke, das ist jetzt keine absolute Standard-Rom-Com-Weihnachts-Shubidoo, sondern irgendwas vielleicht Spezielleres. Nee, muss ja auch passen, leider. Wenn du das meintest.
Ja, so in die Richtung. Ne? Das Einzige, was bei mir so ein kleines bisschen, da hatte ich ja den Trailer mitgebracht, der ist aber dann leider der Zeit zum Opfer gefallen, ist tatsächlich Oh, What Fun.
Genau,
hier mit Michelle Pfeiffer und Chloe Grace Moretz. Das ist so das noch, das ich mit so noch am ehesten assoziiere mit, ist in Erinnerung, hatte ich ihn besser in Erinnerung so. Wäre so ein Kandidat dafür, befürchte ich zumindest. Der käme aber in Frage. So, das ist genau das, was ich meinte. Wo sind diese Nummern dieses Jahr ein bisschen?
Ja, cooler Cast, aber ich bin nicht so unfroh darüber, dass es nicht geschafft hat in unserer Sendung.
Nee, alles gut, aber ne, das ist so dieses Kaliber, davon spreche ich, ne? Also nicht so. Die von der Stange Netflix Romcoms, sondern so die so schon so ein bisschen größer auffahren, trotzdem weihnachtlich sind. Aber ja, mal gucken, vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen, irgendwas kommt.
Also Alex, wir haben ja noch mindestens eine Folge dieses Jahr, ne? Und ich hoffe, da kommt keine Krankheit und keine Verspätung nochmal irgendwie dazwischen. Vielleicht überrascht uns ja. Vielleicht bringst du ja auch mal mehr als nur eine Review mit. Vielleicht ist es heute aber auch anders, Alex, oder?
Heute ist es auf keinen Fall anders. Ich möchte weder dich noch mich noch die ZuhörerInnen überfordern. Von daher machen wir jetzt hier einfach mal direkt. Willkommen zu den Ruckzuck-Reviews.
Und ja,
Ronny hat zwei mitgebracht, Alex hat einen mitgebracht. Mhm. Es ist alles so, wie es sein muss.
Wie es sein muss. Gut, dass du nicht sagst, wieder Dienst nach Vorschrift. Da hätte ich mich schon wieder aufgeregt.
Ist alles so, wie es sein soll.
Ja,
wie es sich richtig anfühlt.
Kurz vor dem Jahresende keine Experimente.
Ja, genau. So, von daher würde ich jetzt tatsächlich auch den, weiß ich nicht, den Redehut dir übergeben oder so.
Den Redehut?
Was gibt's noch?
Ach so, es gibt so Bälle und Kissen. Das reicht dir jetzt rum?
Oder, ja, wegen mir sowas, ja.
Ja, gut. Gut, dann nehme ich jetzt mal das Ballkissen und fahre.
Den Ballkissenhut?
Den Ballkissenhut, ja, genau. Trägt sich hervorragend. Welche Farbe?
Egal. Vergessen Sie, das gibt nur noch den.
Den, okay.
Den Ballkissenhut.
Den Ballkissenhut. Ich mache ganz schnell weiter jetzt mit meiner ersten Review. Und zwar habe ich mitgebracht One Battle After Another.
Oh ja.
Haben Sie den gesehen?
Hat er.
Oh wow. Dann müssen wir gucken, dass wir sportlich durchkommen, nicht wenn wir uns
sogar
hier beide
noch frisch geguckt, um ehrlich zu sein.
Ja, ist ja auch frisch, kam ja Ende September erst in die deutschen Kinos und ist der neueste Film von Paul Thomas Anderson.
Genau. Sie ist ganz frisch, ne? Im Premium VOD angekommen.
Hat sich überall schon ein bisschen verteilt. Paul Thomas Anderson, ja, der Will Be Blood, Boogie Nights damals unter anderem angefangen, Magnolia und zuletzt Licorice Pizza, ne, war ich ja großer Fan und kommt jetzt hier mit einem Film unter anderem mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, Sean Penn noch dabei, Benicio del Toro und so weiter und so fort. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, um was es geht. Der Film folgt dem ehemaligen Aktivisten Bob, einst Mitglied einer radikalen Widerstandsgruppe, der nach einem gescheiterten Coup zurückgezogen lebt und immer stärker an Paranoia leidet. Und als nach 16 Jahren sein erbitterter Feind Colonel Lockjaw wieder auftaucht und Bobs Tochter Willa spurlos verschwindet, ist Bob gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. So, was haben wir denn aus dem Trailer damals rausgenommen? Ich lasse dich mal kurz zu Wort kommen, dann muss ich das nicht machen.
Aus dem Trailer, der war all over the place, da war kaum so ein richtiger Plot zu finden. Man hat schon gesehen, dass man Zeitsprünge auf jeden Fall machen wird, ne? Also mit genau der erwähnten Tochter schon, also dass man so die Origin-Stories kredenzt bekommt und dann einen Sprung hat. Das ist ja auch so im Film und das kam aus dem Trailer zumindest schon mal raus. Was für mich im Trailer überhaupt gar nicht rauskam, war, was der Film für einen Ton treffen wird. Also wird er so satirisch, wird er irgendwie eine dunkle Komödie. Es war sehr actionreich, also für einen Paul Thomas Anderson Film. Das war für mich nicht so ganz greifbar, wo er genremäßig sich einsortieren wird.
Ja, da auf jeden Fall Shake Hands haben wir uns beide gewundert, weil ja genau, Paul Thomas Anderson eher so ruhigere Filme macht, um es mal vorsichtig zu sagen. Und jetzt so Action-Thriller mit drin und so ein bisschen größer angelegter
Krimi. Und dann Krimi. 2 Stunden 40 Laufzeit.
Ja, also das
auf den ersten Blick so, oh, klingt ein bisschen epochaler vielleicht auch, ne? Da kommt man direkt so in die Scorsese-Fahrwasser.
Ja, wobei seine Filme natürlich immer ein bisschen länger sind. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, funktioniert das mit der Tonalität? Gibt es so einen fetten Shift überhaupt in dem Film? Und ich fand es auch im Vorfeld krass, dass es unglaublich viele positive Kritiken gab, die davon gesprochen haben, es ist
einer der besten des Jahres, ne?
Wenn nicht sogar der beste Film, eine sowas von überzeugende Kameraarbeit, starke Story, perfekt inszeniert, überragende Performances. Also da war so viel drin, wo ich dachte, das hilft meinem Erwartungsmanagement jetzt nicht unbedingt.
Schwierig, ne?
Ja. Und ich muss vorwegnehmen, das war ein Fehler, denn meine persönlichen Erwartungen wurden nicht so richtig erfüllt, muss ich schon mal sagen. Und was ich aber sehr gut fand bei dem Film, und da starte ich mal direkt rein, ist das Setting, denn du kriegst so von ihm kredenzt, dass der Film in so einer dystopischen Variante eines repressiven Amerikas spielt und zum Beispiel die Polizei oder der ganze Staat ist eher so ein Polizeistaat und das ist immer sehr, sehr unangenehm und es gibt auch sehr viel andere Themen, die angerissen werden, so politische Unterdrückung und Widerstand, wir haben Zerfall und Wiederbelebung von so idealistischen Bewegungen, wir haben aber auch Gesellschaftskritik, möchte ich meinen, denn es gibt ja noch so eine Schattengesellschaft aus alten weißen Männern, die so eine unglaublich ekelhafte weiße Herrenrasse-Ideologie vorantreiben und das war auch immer so, so unangenehm, diese Szenen. Und da gibt's viele interessante Ansätze, aber ich fand insgesamt alles ein Stück weit dramaturgisch überladen, denn der Film fängt für mich immer so ein bisschen an, so Haken zu schlagen. Es gibt immer ein paar Nebenstränge, die hätten für mich nicht so detailliert ausstaffiert werden müssen, weil sie gar nicht so viel zur Hauptstory beigetragen haben und deswegen fehlte für mich so ein bisschen der erzählerische Fokus. War bei Licorice Pizza auch so, aber da hat es dazu beigetragen, einfach diesen Pärchen-Vibe einfach weiter aufzusaugen, fand ich. Und es gibt dann das große Finale, was die komplette letzte Dreiviertelstunde im Film ist. Und da fand ich es ganz interessant. Ist ja dann da, wo es in der Wüste spielt. Da meinte Paul Thomas Anderson in dem Interview, sind in die Wüste gefahren und wir haben die letzte Szene gedreht, aber wir wussten zu der Zeit noch gar nicht, wie der Film so richtig enden wird. Und da dachte ich, also ich möchte mal behaupten, das merkt man den Film an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an. Weiß nicht, wie es dir da ging bis dahin.
Wir haben schlängelige Straßen und wir haben Autos.
Auch das, ja, auch das.
Fahrt doch mal 20 Minuten.
Gefühlt, ja. Und das fand ich auch sehr interessant. Ich höre schon ein bisschen Kritik raus, dass ich habe. Du warst daran zu erzählen oder was? Weil ich habe gelesen, es gab viele Leute, die meinen, ja, zum Schluss gibt es eine Autoverfolgungsjagd, das ist die beste Autoverfolgungsjagd des Jahrzehnts, wenn nicht sogar noch länger. Und auch das war wieder so ein Superlativ, da musste ich mich schon an den Kopf fassen und meinte dann so später auch im Nachgang zu mir, das habe ich nicht gesehen. Also entweder sind das sehr große Fans von Autoverfolgungsjagden der 50er Jahre maybe, weil da gab es schon deutlich Besseres. Insgesamt, und ich versuche es jetzt ein bisschen kurz zu machen, ist der Film ja, hat einen starken Retro-Vibe, was das Handwerkliche angeht, was das Filmkorn angeht, was das Audiovisuelle angeht. Und ich finde, es ist sehr stark gemacht, es ist wirklich auf einem meisterlichen Niveau alles umgesetzt, aber so diese Komponenten einzeln, dass die mich jetzt so weggebaut hatten, das hatte ich jetzt nicht so richtig in dem Film und eben dieser tonale Wechsel. Und das passiert nämlich auch in dem Film von diesem humorvoll chaotischen Hauptdarsteller zu einem sehr ernst dramatischen Ende. Das hat für mich nicht so richtig funktioniert und ich habe diese Entwicklung halt nicht so ganz nachvollziehen können. Und deswegen war für mich One Battle After Another ein sehr ambitionierter Film mit vielen, vielen, vielen starken Einzelmomenten. Aber als Gesamtwerk, und das hatten wir ja schon öfter hier bei so größeren Filmen, die so größere Dinge aufbauen wollen, war das für mich nicht stringent genug. Und trotz dieser guten Ansätze und der soliden Inszenierung hat für mich da einfach ein gewisses Potenzial nicht gezündet. Und das klingt jetzt super hart, aber ich sag's einfach halt. Für mich hat One Battle After Another 3,5 von 5 Sternen verdient. Und willst du da noch kurz was dazu sagen, bevor ich die Ratings hier nochmal durchfurste, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier erzählt habe?
Ja, wie du willst, das ist halt ganz witzig, weil ich habe ihm das gleiche Rating gegeben. Aber ich würde meine Review halt sehr viel positiver formulieren, obwohl wir am Ende beim gleichen Rating angekommen sind. Das ist so das Ding mit der Erwartungshaltung. Ne?
Wollte ich gerade sagen, Erwartungsmanagement. Ich bin von der sehr hohen Flughöhe gekommen. Genau,
weil ich fand, also ich fühlte mich durchweg gut unterhalten und besonders positiv für mich, überraschenderweise, obwohl ja hin und wieder die Erzählweise doch auch durchaus ruhig ist, auch wenn hektische Szenen passieren. Ne? Also Cinematografie ist trotzdem sehr, sehr ruhig. Mhm. Fand ich das Pacing für einen 2,5-Stunden-Film überraschend gut. Mhm. Also er hatte für mich, selbst bei dieser Verfolgungsjagd am Ende, das hat schon irgendwie alles funktioniert, weil es spielt ja so ein bisschen mit den Expectations, so diesem Spannungsbogen, dass du weißt, irgendwann ist halt das endlich und jede Figur weiß eigentlich auch, dass irgendwann, ich sag mal, das Spiel aus ist. Es ist ne geborgte Zeit, sage ich mal, und damit kokettiert ja letztlich diese Verfolgungsjagd da. Mhm. Ich fühlte mich die 2,5 Stunden tatsächlich permanent eigentlich gut unterhalten. Es gab jetzt nicht so dieses Typ klassische, das hat eine Länge, das hat eine Länge, das hat eine Länge. Ja, einige Subplots werden stärker ausstaffiert als andere. Gehört auch für mich so ein bisschen, passte das zum Worldbuilding, zum Characterbuilding. Die Performances sind mega von allen. Benicio del Toro, DiCaprio und auch Penn. Aber wie auch generell diese, der, der Nazi-Teil, sage ich jetzt mal, also der rechte Orden, die rechte Ideologie, die dort porträtiert
wird. Der rechte Orden finde ich gut, ja.
Ein bisschen überzogen, auch von den Dialogen, sehr eine Karikatur letztlich eigentlich so ein Stück weit. Und weil ich habe Reviews gelesen, die sagen, ja, und es glorifiziert so diesen linken Militantismus und tut er nicht.
Mm.
So, die Linken werden anders dargestellt, aber letztlich zeigen sie ja, dass sie genauso kaputt sind wie die Rechten. Und beide wählen halt unterschiedliche Wege, ne? Die Linken gehen halt den Weg über Demonstration und Publikanschläge sein, ne, Gesicht zeigen, sage ich mal, und die anderen agieren halt aus dem Schatten.
Mhm.
Aber werden beide Enden des Spektrums letztlich bedient. Was ich aber viel interessanter fand, deswegen ist es total spannend, dass wir jetzt über den Film sprechen. Ich kam viel mehr von der Eltern-Kind-Geschichte, die ja noch erzählt wird.
Mhm.
Worum es da geht. Da geht's ja, ich will jetzt gar nicht zu sehr spoilern, aber das hat ja einen sehr, sehr großen, relevanten, also das ist ja der Dreh- und Angelpunkt für das Finale letztlich, die Handlung, ne? Also das Momentum gebende Thema, ne, ist ja die Tochter. Und das fand ich spannend, nochmal zu reflektieren bezüglich die eigenen Ambitionen der Eltern. Wie werden die auf dein Kind projiziert? Und auch zum Thema leibliche Eltern. Was projizierst du in dein Kind rein, was du vielleicht selber nicht realisiert bekommst in deinen Lebzeiten? Oder stehen sie deinen eigenen Ambitionen sogar im Weg? Und was macht dann einen guten Elternteil aus? Also der große Ambitionen hat an sich selbst und an dich, oder der einfach täglich auftaucht und da ist. Diesen Aspekt, den fand ich eigentlich auch nochmal ganz schön, was halt für mich am Ende nicht zu einer 4 gereicht hat oder mehr noch, weil es so gefeiert wurde, ist, was du sagtest, dass es für mich auch diese Schwankung gab zwischen fast schon Klamauk und dann halt Ernst, und es ist nicht zu einem großen Ganzen so 100% zusammengekommen.
Ja.
Die einzelnen Elemente, Sequenzen funktionieren in sich, aber geschlossen, aber im Gesamtwerk des Films gab es eine Dissonanz für mich.
Mhm.
Und deswegen nur 3,5, aber eigentlich war ich gut unterhalten. Ich hatte aber jetzt auch gedacht, dass es mich noch ein kleines bisschen mehr wowt in Summe nach diesem ganzen Medienecho.
Ja.
Ja, ich habe fertig.
Apropos Medienecho, 7,9 hat er jetzt bei IMDb. Er stand lange auf über 8. Mittlerweile pegelt sich das so ein bisschen ein. 94% bei Rotten Tomatoes, bei den Kritikern, 85% bei den Zuschauern. Also da kommen wir schon auch wieder mehr ran, Alex. Hat insgesamt 130 Millionen Dollar wohl gekostet, 200 circa eingespielt. Also ein bisschen auch knapp Aufwand nutzen.
Ja.
Aber genau, ich als großer Fan, ich meine Licorice Pizza auf Platz 1 damals 2022 in meinen persönlichen Top 10 gewählt. Wie gesagt, hohe Flughöhe, hatte hohe Erwartungen, leider nicht ganz erfüllt. Trotzdem ein Film, den man gucken kann, den man auch gucken sollte, weil er hebt sich immer noch dieses Jahr extrem vom Massenbrei ab. Aber leider, ja, eben meine Erwartungen, ich sag's nochmal, nicht so eingefangen, wie ich erhofft habe.
Hm.
Ist es denn bei deiner Review, die du heute mitgebracht hast, ganz speziell für dich oder für uns anders gewesen?
Irgendwie schon. Mal gucken, ob ich es irgendwie sinnvoll rausgearbeitet bekomme. Ich habe mitgebracht...
Atomare Bedrohung, hast du vorhin gesagt.
Richtig. Ab 10. Oktober gab es das im Kino für 2 Wochen, bevor es dann am 24. Oktober auf Netflix erschienen ist. Ich habe den Trailer relativ streng mir vorgenommen. Ich habe mitgebracht A House of Dynamite.
Stark, Alex, stark.
Catherine Bigelow.
Nice.
Jo, wollen wir da mal mit den IMDb-Ratings einsteigen, weil es ist nämlich tatsächlich relativ interessant, weil wir gerade von einer fast 8 kamen. Der hat sich jetzt eingepegelt bei einer 6,4 im IMDb.
Buh.
Und einem 75er, 77er Rotten Score. Besser als die 6,4, und beide einig sich ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht Meisterwerk gut.
Mhm.
Ich bin erstmal ohne Erwartung rangegangen. Ich wollte ihn aber halt tatsächlich gerne sehen. Wissen, what it's all about letztlich. Und ich kann sagen, als der Abspann lief, dass ich zu meiner besseren Hälfte gesagt habe, dass ich froh war, die Nummer nicht im Kino gesehen zu haben, weil ansonsten hätte ich da einen absoluten Herzkasper bekommen, weil der Film hat mir Angstzustände gemacht tatsächlich. Also der ist so unangenehm, so nah dran an den unterschiedlichen Figuren inszeniert, dass die Tension, also die ist spürbar, greifbar, das macht er so gut, für mich zumindest. Das war super unangenehm, dieses Szenario, das sie da quasi ausskizzieren. Und ich habe mich auch gefragt, wie sie dies in 2 Stunden pressen. Das machen sie durch verschiedene Blickwinkel, die letztlich immer mehr das große Ganze zeigen und du Dinge, wiederkehrende Momente auch hast, die dir mehr Kontext geben. Ja, das war super unangenehm, und ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Worum geht es denn hier? Es geht darum, dass vermutlich ein Atomwaffenangriff auf die USA stattfindet. Das wird aber so ein bisschen weggelächelt, von wegen die dummen Nordkoreaner starten wieder irgendeinen Schrott, der in 100 Meilen gleich in quasi die See stürzt. Mhm. Und alle sind dann so ein bisschen überrascht, wenn das nicht passiert. Und genau das ist das, womit dieser Film spielt, mit diesem Was-wäre-wenn-Szenario. Was sind denn dann die realistisch nächsten Schritte, die passieren würden? Und wie viele gibt es da? Wie wahrscheinlich ist es, dass die greifen? Und was passiert, wenn nicht? Und dann die große Frage, muss man vergelten, bevor irgendwas passiert ist, weil man danach irgendwie vielleicht unfähig ist dazu, gelähmt vielleicht auch? Und wie sieht diese Vergeltung dann aus? Die USA könnte ja dann sagen, wir wissen gar nicht, wo es genau herkam, wir greifen einfach erstmal alle an und machen alle kampfunfähig. Und dann bist du direkt ja unter uns jetzt mal auf gut Deutsch gefickt, so, also die Welt als solche. Dann ist direkt Game Over. Und da hat dann dieser eine Angriff im Zweifel schon gereicht, der nicht zufällig mal in See gefallen ist. Und genau das versucht ja der Film quasi rüberzubringen. Der klärt auch nichts am Ende auf. Dass man könnte unter normalen Umständen, hätte ich diesem Film gesagt, der ist nicht gut zu Ende erzählt. Der bleibt mir viel zu vage am Ende. Mhm. Und das ist einer der wenigen Filme, wo ich da saß und zufrieden genickt habe, weil ich mir dachte, das ist in Ordnung so, weil der Film ist die ganze Zeit dabei, dir diesen Floh ins Ohr zu setzen, dass du dieses Kopfkino einmal für dich selber ausspielen sollst. Und deswegen fand ich es in völlig in Ordnung, wie sie das Ende gewählt haben. Weil es gibt kein Ende mehr dann. Dann ist vermutlich Schluss so. Dieses Szenario, du kannst es in deinem Kopf gerne weiterspinnen, aber wenn es schon so weit gekommen ist wie in dem Film, dann ist eigentlich schon der Ofen aus für die Menschheit. Und das macht das alles so super unangenehm. Das Cast ist super, super dick mit Miss Ferguson, mit Idris Elba, so viele bekannte Gesichter. Für dich ist, glaube ich, auch der Night Manager dabei, meine ich, oder? Wie war das?
Der Night Manager?
Night Agent, entschuldige, nicht
Ach,
der
Night Agent, ja, lies doch nochmal vor, Night wie er Agent. Heißt, der Dingens, Bummens.
Gabriel Besso.
Ah, ja. Also, genau. War ja kein Riesenfan von Staffel 1, aber fand die Box solide, ja. Aber ja, großer Cast.
Ich will mal sagen, einfach ein großer Cast. Ja. So, die machen das auch alle sehr, sehr gut. Für meine Begriffe, wie gesagt, die Inszenierung ist ja der größte Pluspunkt, weil die Handlung an sich ist ja relativ überschaubar, aber sie hat für mich genug Angst induziert und genug zum Nachdenken angeregt, einfach die grauen Zellen so ein bisschen in Schwung zu bringen, einmal diesen Gedankengang anzustoßen, ins Rollen zu bringen und wenn du mitten im Rollen bist, dich dann letzten Endes auch so ein bisschen rollen zu lassen, auszusteigen. Und wie gesagt, normalerweise würde ich das als größte Schwäche des Films bewerten. Es ist in dem Fall eine sehr große Stärke und wie gesagt, ich fand den super, super unangenehm, super beklemmend, wie viel Macht da im Zweifel in wenigen Händen, wie bei wenigen Personen dann liegen, die wirklich die Menschheitsgeschichte steuern und entscheiden können. Und für mich waren das 4 von 5 einer der stärkeren Filme dieses Jahr, muss ich gestehen, und kämpft auf jeden Fall mit relativ dicken Ellenbogen auch um Platz in der Top 10, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Der hat mich tatsächlich einigermaßen beeindruckt, insbesondere aber, und das ist wieder das Thema Erwartungshaltung, damit möchte ich schließen. Ich hatte nämlich keine nach dem Trailer. Und yo, hattest du ihn denn jetzt auch schon gesehen?
Jetzt habe ich 5 Minuten oder länger auf diese Frage gewartet, Alex. Ja, ich habe ihn auch gesehen und ich wäre jetzt schon an der einen oder anderen Stelle mit eingestiegen, aber ich wollte einfach jetzt quasi beim Lobes Review Train nicht irgendwie dazwischen kreten.
Ja, dann kannst du mir jetzt in die Karre fahren.
Ich habe ihn lange marinieren lassen und hatte lange überlegt, wann ich ihn mitbringe, aber es hat nie so richtig gepasst irgendwie. Und ich finde es sehr interessant, auch was du jetzt gesagt hast, denn es gibt sehr, sehr viele Reviews, die sich halt an das koppeln lassen, was die Review-Zahlen und die Scores halt sagen, dass viele Leute enttäuscht waren, dass sie die Handlung aus 3 verschiedenen Perspektiven nach und nach erzählt bekommen, dass es, Achtung, Mini-Spoiler, kein richtiges Ende gibt. Und da lassen sich die Leute im Netz teilweise richtig, richtig doll aus. Und ich muss sagen, ich gehe eigentlich voll mit deiner Meinung mit. Trotz dessen, dass mir dieser kurze Handlungsspielraum 3-mal aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird und ich nicht immer extrem viel Neues mitkriege, bin ich doch immer wieder an einem neuen Set von Charakteren, lerne ein, 2 neue Perspektiven kennen und so wie
individuelle Schicksale einfach, ne?
Das und halt lerne dann doch nochmal irgendwie gerade so viel Neues kennen eben über diese Person, dass ich doch jedes Mal wieder mitfieber und denke, auf was läuft's denn jetzt gottverdammt nochmal hinaus und wie kommt das Ganze zustande? Und auch, dass das Ende dann so offen bleibt, fand ich absolut richtige Entscheidung, weil das hast du gerade schon, finde ich, richtig gut zusammengefasst, weil was will man denn da erzählen? Welchen Umfang will man erzählen, was dann wie passiert und was dann halt darauf folgen könnte? Das ist halt einfach, kannst du ja gar nicht greifen, sondern das, was
nicht
der
mehr
Film
viel, vermutlich.
Genau, das, was der Film dir zeigt, das soll dir eigentlich zu schaffen machen. Und das hat anscheinend bei dir funktioniert und das hat anscheinend bei mir ganz gut funktioniert.
Ja.
Auch nochmal zu sehen, und ich will es deswegen gar nicht so lange machen, wie viel Macht in einzelnen Händen liegt, sondern wie viel Unwissen eigentlich auch bei diesen Personen dann liegt, was jetzt eigentlich zu tun ist und was das für Konsequenzen und Folgen hat. Und das fand ich bei diesem Film halt auch super, super stark. Ich fand die Inszenierung richtig Bombe. Da warst du ja nach dem Trailer noch so ein bisschen ergebnisoffen, sag ich mal. Aber ich fand genau, ich habe genau das gekriegt audiovisuell, was ich von der Bigelow und vom Trailer einfach mir gewünscht habe und war halt wirklich so, hab die ganze Zeit meine Hand so in der Couch verankert gehabt, stand unter Spannung und fand es halt wirklich von vorne bis hinten einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir schon einen finalen Score irgendwie ausgedacht habe, aber ich würde vielleicht sogar Richtung 4,5 schielen, weil er mich
ich
einfach
hadere,
so
ich hadere
hat.
Im Zweifel auch mit mir. Und wie gesagt, aber gehst du mit im Kino? Hätte ich Angst, also da hätte mich jemand in so ein Sauerstoffzelt stecken müssen danach und mir Händchen halten und sagen, alles gut, alles
da,
gut.
Da hätte ich auf jeden Fall, da hätte ich auf jeden Fall auch geschwitzt. Aber dann lass uns doch so machen, du startest mit der 4, ich mache die 4,5 und dann treffen wir uns bei 4,25 Sternen von 5.
Kann ich sehr gut mitleben, ja.
Oder? Und dann High Five. Und würde ich auch sagen, dann ist es auch bei mir so also einer mit großen, großen spitzen Ellenbogen, der sich hier versucht, in die Top 10 zu buxieren. Finde ich gut.
Ja, freut mich.
A House of Dynamite nochmal für alle, auf Netflix. Gucken, gucken, gucken.
So, und damit hast du jetzt zwar so viel geredet, aber du hast ja trotzdem noch einen im Köcher.
Ja, du, wir sind immer noch nicht durch, leider. Mal gucken, ob ich hier relativ smart oder schlank durchkomme. Ich habe noch mitgebracht, auch ganz neu ins Kino, ja fast ganz neu gekommen, und zwar Roofman mit unter anderem Channing Tatum. Hast du den vielleicht auch im Lichtspielhaus geguckt?
Nein.
Ist ein Film von Derek Cianfrance. Der hat zum Beispiel vorher gemacht Blue Valentine oder The Place Beyond the Pines. Also alles so Ryan Gosling Filme, die man kennen könnte. Auch alle boxolide Scores, mehr oder weniger.
Ja, aber eher ein bisschen artsy, ne?
Ein bisschen artsy. Also, nicht ganz so, ich sag mal, nicht so ganz, wie soll ich sagen,
nicht, fürs Massenpublikum
zugeschnitten. Nee, das nicht. Das nicht, aber es ist nicht so ein typischer Mainstream-Film, das muss man sagen.
Genau.
Oder waren nicht so Mainstream-Filme. Und auch hier, es gibt sehr viel Parallelen zu One Battle After Another. Der Trailer hat gezeigt, Krimikomödie, aber irgendwie könnte es auch eine düstere Note haben. Und dann gibt's irgendwie so krassen 35mm Retrolog, etc. Also da gibt's doch viele, viele Parallelen, die sich für mich aufgetan haben. Und ich versuche vorher nochmal ganz kurz zu beschreiben, um was es eigentlich geht. Und zwar basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Film von Jeffrey Manchester, einem ehemaligen Army-Reservisten, der beginnt, Fastfood-Restaurants zu überfallen. Nach seiner Festnahme gelingt ihm direkt wieder ein spektakulärer Ausbruch aus dem Gefängnis. Auf der Flucht taucht er unter und richtet sich heimlich in einem Spielzeugladen ein. Dort führt er ein verborgenes Doppelleben, ringt mit moralischen Konflikten und versucht, den Schatten seiner Vergangenheit zu entkommen. Ja, auch in der Beschreibung so ein, zwei Mini-Parallelen, die es da gibt zu One Battle After Another. Und genau, also Trailer hat Interesse geweckt, war aber so, Krimikomödie, waren Begebenheiten, kriegt man das irgendwie mit einem Happy End dann zusammen oder nicht? Und für mich war deshalb unklar, ist das jetzt so eine Pulpy-Komödie eben mit Happy End? Wird es ein dramatisches Finale geben? Und wie funktioniert denn auch hier vielleicht der tonale Shift?
Ja, so ging es mir auch nach dem Trailer, ich bin gespannt.
Gerade schon angerissen, auch hier starker Retro-Stil, spielt nicht nur in den frühen 2000er Jahren, sondern sieht auch so ein Stück weit aus. Krasses 35mm Korn, Filmrauschen, analoge Ästhetik, aber das bringt den Film, hält ihn gut zusammen und sorgt für audiovisuell einfach ja für so einen heimeligen, analogen Look and Feel. Und die Hauptfigur, also Manchester, gespielt von Channing Tatum, wird zunächst sympathisch inszeniert, höflich, fast schon harmlos, überfällt er da Fastfood-Restaurants, kümmert sich noch um die Leute, damit denen ja nichts passiert und es denen gut geht, wenn er sie da in der Kühlkammer einsperrt. Aber trotzdem ist er eben Verbrecher. Und Drehbuch und Regie schaffen es aber, die Figur nahbar zu machen, ohne die Taten in erster Linie zu verharmlosen. Und dann gibt es aber eine spannende Charakterentwicklung, denn die Hauptfigur wird im Laufe des Films zunehmend ambivalenter. Also der Sympathieträger verwandelt sich Szene für Szene immer mehr zu einem moralisch fragwürdigen Akteur. Weil am Anfang bist du bei ihm, lernst ihn kennen, Familienvater, schlechte Verhältnisse, kann die Wünsche von seiner Tochter irgendwie nicht umsetzen. und fängt dann an, eine Idee zu spinnen, irgendwie Fastfood-Restaurants zu überfallen. Und denkst du, ah, Mann aus dem Volk und mein, der macht's für seine Tochter, niemandem passiert was, ist doch eigentlich ganz nett erzählt. Aber irgendwann verlierst du so ein Stück weit den emotionalen Bezug zu der Figur und gerade im letzten Filmdrittel, ähnlich auch wie bei One Battle After Another, schlägt so ein paar spürbar düstere Töne an. Und dann gibt's eben so einen tonalen Wechsel. Und du denkst ja auch so als Zuschauer, halt, stopp, das war jetzt, also ich, da hat er jetzt, glaube ich, aber eine Grenze überschritten. Und das finde ich jetzt aber ein bisschen weird, was er da macht. Und das hört ein Stück weit aber nicht auf. Und ohne groß was vorwegzunehmen, gibt es ein Ende, wo ich finde, das ist glaubwürdig, hat aber so eine leicht ernüchternde Botschaft, dass egal ob Sympathie oder soziale Herkunft, es gibt nie einen Grund, irgendwie Gesetzesbrüche zu rechtfertigen. Und das Leben bleibt ein Stück weit immer eine Konsequenz deiner eigenen Entscheidung. Nichts Neues, alles schon mal gehört und gesehen. Aber so wie der Film dann zum Schluss zu Ende kommt, wie gesagt, es passiert ja auch auf einer wahren Begebenheit, ist es eine gelungene Mischung aus Krimikomödie und Drama mit einem glaubwürdigen Tonwechsel und einem starken Spannungsbogen. Und es ist ein überraschend, fand ich, vielschichtiger Film über Moral und Identität. Es ist ein starker Cast. Channing Tatum macht das richtig gut, spielt richtig stark in der Hauptrolle. Kirsten Dunst ist an seiner Seite, macht es gut. Bis in die B-Rollen, C-Rollen stark besetzt. Peter Dinklage, Ben Mendelsohn sogar dabei, Lakeith Stanfield. Und es ist insgesamt keine filmische Revolution, aber Hashtag Erwartungsmanagement. Ich bin nicht mit so viel Erwartung reingegangen. Und jetzt hat sich doch gezeigt, dass Grooveman für mich übers Jahr gesehen echt so eine kleine Überraschung ist, weil eine gute Geschichte, gut erzählt, mit emotionaler Tiefe. Und hier gebe ich, und damit kann ich schon mal abschließen, locker easy 4 von 5 Sternen mit, weil es eine klare Empfehlung meinerseits. Und das spiegelt sich ja auch ein bisschen in den Ratings wieder, auch wenn er nicht ganz so über den Klee gehypt wird, wie du letztens mal so schön gesagt hast. 7,2 bei IMDb ist immer noch solide. 86% bei den Kritikern bei Rotten Tomatoes, aber auch 85% bei den Zuschauern. Und ja, ist so ein kleiner gefühlt Geheimtipp jetzt, weil das Ding hat auch nur 19 Millionen gekostet, 33 immerhin wieder eingespielt. Also da muss jetzt keiner unbedingt traurig ins Bett gehen, aber ist okay. Und ja, also kann ich nur empfehlen, wenn du den mal irgendwo im Streaming aufpoppen siehst.
Yes, ist definitiv höher gerutscht.
Schau gerne mal rein, würde mich auch deine Meinung dazu interessieren. Roofman mit Channing Tatum.
Cool, ja, werde ich auf jeden Fall machen. Klingt gut. Ich hatte auch so ein bisschen Bogen drum gemacht, weil ich eben genau nicht wusste, was mich jetzt erwartet, wie schlimm es wird, sage ich mal, oder wie harmlos es eigentlich ist vielleicht. Kann ich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser greifen und vielleicht mich auch ein bisschen besser darauf vorbereiten dann.
Ich muss nur sagen,
wenn ein guter Zeitpunkt ist.
Du sagst ja immer jetzt, wo du Vater bist, ne, und mit dem Kind und so, dann hast du entweder einen Bonus oder einen Fadenbeigeschmack, wenn du dich nicht rantraust, hier auch. Also behalte es mal im Hinterkopf.
Habe ich mir schon gedacht.
Da gibt's so 1, 2 Downer dann in dem Film. Aber die machen das Ganze nur stärker. Die machen das Ganze nur stärker, Alex. Und du wirst auch stärker aus diesem Film hervorgehen.
Ja, ist klar. Werden wir auch stärker aus den Releases hervorgehen, Ronny?
Das ist eine exzellente Frage. Da muss ich jetzt direkt wieder weiterreden. Ne? Das ist ein Fluch. Aber ich sag mal ja, Alex, denn wir werden einfach ein Stück weit schlauer sein, was demnächst so auf die Streaming-Plattform kommt oder in den Kinos erscheint. Und ich mache einen kleinen Recap, weil das haben wir beim letzten Mal vergessen, beziehungsweise haben wir einfach noch nicht gesehen, dass das da auftaucht. Am 1.12. nochmal für alle kam Troll 2 auf der Netflix-Plattform raus. War ja nicht großer Fan, aber ich mochte den ersten Teil. Und hey, jetzt kommt der zweite Teil. Hot or not, Alex?
Erstmal not. Also ja, Kaiju Action bin ich eigentlich dabei, aber das war mir ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Ich habe den ersten auch nicht gesehen, also müsste ich eigentlich da mal anfangen.
Ja, skandinavisches Kaiju Action. Also ich sag mal, Hot wird's auf jeden Fall mir angucken. Am 3.12. kam noch The Hunt zu Apple TV Plus, französischer Thriller, Drama, Mystery, Staffelstart, erste Staffel.
Yes.
Da schon was gehört, sah gut aus.
Ja, Trailer sah gut aus, aber irgendwie auch
schon mal
ein bisschen
gesehen?
Generisch, muss ich
ja
gestehen.
Ja, stimmt, oder? Schon mal gesehen irgendwie.
Ja. Mhm. Deswegen erstmal ein Not. Aber spannend, weil es gibt nicht so viele nicht, ich sag mal, US-produzierte Serien auf Apple TV. So.
Ja.
Das kennt man eher von Netflix.
Apropos Netflix, ab 4.12. kam The Abandons auf die Plattform. Western-Drama, Lena Headey und Gillian Anderson in den Hauptrollen. Und die können sie irgendwie nicht so richtig ausstehen. Hot or not?
Tendenziell hot, weil Western und zwei starke Hauptdarstellerinnen nicht abgeneigt, sag ich mal.
Fand ich
aber
auch
gut. Schwierig mit Staffel 1 bei Netflix.
Ja.
vielleicht mal ein bisschen abhängen lassen.
Es hat mich nicht ganz so gehuckt. Ich sage jetzt kurzfristig erstmal not, weil ich weiß nicht, wann ich es reinschieben soll.
Ich sage auch mal kurzfristig not, bis vielleicht die zweite Staffel bestätigt ist oder
aha,
so. Dann könnte sich das ändern.
Ah, gut. Hast du denn die erste Staffel von Man vs. gesehen, Alex?
Nein.
Man vs. B, denn da gibt es eine zweite Staffel mit Rowan Atkinson in der Hauptrolle, nämlich ab 11.12. startet Man vs. Baby eben mit Rowan Atkinson in der Hauptrolle. Mhm. Aber okay, dann weißt du nicht, wie es war und ich weiß auch nicht, aber es war anscheinend erfolgreich genug, um jetzt eine zweite Staffel zu bringen.
Jo, Trailer sah auch immer noch schräg aus. Von mir aber trotzdem not.
Ja, von mir auch leider not, aber es läuft an. Ab 11.12. im Kino, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Charlie Hübner, spielt hier einen Ex-DDR-Bürger und er wird fälschlicherweise in eine Heldengeschichte verwickelt, dass er viele Flüchtlinge gerettet hat und spielt ein bisschen mit, aber dann fällt irgendwann die Lüge auf und dann muss er sich da ein bisschen durchnavigieren durch sein Konstrukt. Ist der letzte Film von Wolfgang Becker, der Gut bei Lenin gemacht hat, der ist zum Schluss der Dreharbeiten letztes Jahr verstorben. Da nochmal diese Randnotiz. Bin gespannt und würde dem Film alleine aus diesen ganzen genannten Gründen gerade ein Hot mitgeben, Alex.
Ja, fair enough. Ja, kann ich mitgehen.
Okay, großes Cast auch. Am gleichen Tag kommt Americana in die Kinos. Ein Film, der gefühlt seit, weiß ich nicht, über zwei Jahren irgendwie über die Festivals tingelte, lange nichts mehr gehört. Ein Film mit Sydney Sweeney. Ne? Geht ja gerade gut. Vielleicht deshalb jetzt endlich mal ins Kino geschleift in Deutschland.
Wahrscheinlich.
Paul Walter Hauser sah ein bisschen so Coen-esque aus, wüste Country-Sängerin, ja, wird in so ein Verbrechen Palpi verstrickt. I don't know. Gut oder nicht?
Also
gut?
Ja, hat mich. Nee, für mich nicht so. Also
ich fand auch nicht.
Mir ist
so.
nicht abgeholt.
Ich sag mal Streaming Hot und nimm's dir
ja,
vorweg, Alex.
Von mir aus, ja.
12.12. apropos Streaming Hot, Knives Out 3 kommt auf die Netflix-Plattform. Auto-Hot?
Ja.
Auto-Hot, ne?
Auto-Hot.
Ja.
Freitag ist Alex nicht erreichbar.
Ich habe da einen Termin von 20 bis 23 Uhr.
Korrekt.
Don't call me mother.
Yep.
Ab 17.12., einen Tag vor dem Donnerstag, Avatar 3, Fire and Ash. Hot or not?
Für eine ganze Woche habe ich nicht mehr genug Urlaubstage.
Schlanke 3 Stunden und 17 Minuten geht das Schiff, Alex. Holy moly.
Ich muss die 2 noch mir reinziehen. Immer noch
nachzuholen. Mhm. Mensch, dann
immer noch nachzuholen. Ich hab die 1 geschafft jetzt nochmal, die remasterte Variante. Also ich bin da jetzt quasi
8K
firm in Navi wieder.
45 Soundkanäle.
Genau, und jetzt dann Avatar 2 noch und dann gucke ich mir überhaupt erstmal den Trailer für die 3 an, kann ich den vielleicht auch wieder appreciaten.
Gut, Trailer für die 3, ich glaube, da gab es jetzt nochmal einen zweiten, ich bin immer nicht schlauer. Mhm. Also es ist random, ich glaube, sie geben sich keine Mühe mehr einfach, weil sie wissen,
das läuft. Sie wissen, der läuft, ja.
Das läuft. Ah, 3,5 Stunden, hier ist mir. Naja, also ich sag mal, nee, Kino schaffe ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr so lange sitzen, Alex, es geht nicht. Ich kriege Beschwerden. Auch am gleichen Tag, 17.12. Fallout Staffel 2. Da warst du ja on fire, oder? Ist das ein Hot?
Die erste Staffel, naja, on fire würde ich jetzt nicht so weit gehen, aber die war wirklich gut. Überraschend gut für eine Videospieladaption auch. Hm. Die zweite Staffel sah im Trailer, den haben wir jetzt auch nicht besprochen, überraschend dick aus weiterhin. Also sie scheinen da all in zu gehen, auch was das Budget betrifft. Kam ja sehr gut weg. Dritte Staffel ist bestätigt. Wollen sie nächstes Jahr drehen direkt schon. Also hoffentlich auch wieder nicht lange Wartezeit bis zur dritten Staffel. Und mit diesem ganzen Wissen kann man das, glaube ich, guten Gewissens halt sich mal reinziehen. Ja, und ich bin auf jeden Fall dabei, vielleicht nicht direkt zum 17., aber wenn dann alle Episoden zur Verfügung stehen.
Stark. Also, wie gesagt, erste Staffel hat bei mir nicht gezündet, deswegen leider not. Aber ziehst du mal weiter rein. Finde ich gut. 18.12. Kino wieder. Sorry Baby, wo ein sehr schwermütiges Independent-Drama, kriegt sehr gute Kritiken. Bin ich gespannt. Gebe ich einen Hot, würde ich eventuell mal mitbringen, wenn ich es schaffe, den noch einzulegen vor Weihnachten. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir erstmal Not.
Erstmal Not. Dann gibt's hier noch Herz aus Eis. unter anderem mit August Diehl, aber nicht in der Hauptrolle. Es sah auch sehr fancy, sehr abgefahren aus. Da geht's um eine Schauspielerin und irgendwas wird so ein bisschen, also es wird, wie soll ich sagen, so ein bisschen Fantasy-like, sehr, ich kann's gerade nicht beschreiben. Also guckt euch mal den Trailer an, sah stark aus. Aber ich glaube, da muss man für in der Laune sein.
Yes, daher von meiner Seite auch erstmal ein Not. Kann ich nicht pauschal empfehlen, glaube ich.
Auch noch 18.12. Lurker kommt in die Kinos, unter anderem mit dem Archie Mdekwe. Der hat ja zuletzt zum Beispiel unter anderem in Swordburn mitgespielt, spielt jetzt hier eine Hauptrolle und freundet sich mit einem Fan an. Fan wird ein bisschen cray-cray, geht so ein bisschen ja in diese Fanatismusrichtung, also im wahrsten Sinne des Wortes, und sah dann so ein bisschen so nach einem ja Psychodrama aus. Fand ich sehr stark vom Trailer. Gebe ich mal einen Hot mit, wenn du jetzt ja, sowieso vielleicht auch, also, sagst.
Oder Streaming? Schauspieler, also so aufstrebende Schauspieler, Streaming-Hot von meiner Seite da.
Na gut, dann sind wir doch beide nahezu d'accord. Und damit sind wir durch mit den Releases. Und schauen auf die News. Ja, und das ist ein größerer Blob, glaube ich, heute.
Ach ja, mal gucken, ne? Also ich meine, es gibt nur eine News, über die man zu sprechen hat, jetzt aktuell, ne? Die das Medien-Echo bestimmen. Und das ist halt der Bit, den Netflix auf Warner Brothers Discovery gemacht hat, über 82,7 Milliarden Dollar.
Milliarden. Irgendwie sowas.
Und das ist halt insofern spannend, als dass es halt, also ne, was müssen wir vielleicht nochmal erklären, Warner Brothers Discovery, da verbirgt sich halt etliches an Franchises dahinter und halt eben auch so eine komplette Streaming-Plattform, nämlich HBO.
Das ist crazy, das ist eigentlich einer der fettesten Punkte, der da noch mitschwirrt.
Genau, naja, und das DC-Universum und alles, was so an Warner-Lizenzen dahinter hängt, da ist ja durchaus auch ein bisschen was zu holen. Die Frage ist aber halt tatsächlich unterm Strich auch nochmal, was ist es denn jetzt wirklich wert? Was wäre es wert? Und wenn du dem ganzen Glauben schenken magst, wenn du dir den Markt anguckst, dann ist Warner so in etwa 70 Milliarden wert. Von daher ist es mit den 82,7 gar nicht so abwegig. Netflix natürlich viel dickerer Brocken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die sind bei 400 Milliarden oder so. Jetzt gab es aber heute noch mal eine Weiterdrehe. Nämlich der eine, der da noch mit im Gespräch war, der vielleicht auch Interesse hätte, das war Paramount. Paramount ist nur 15 Milliarden wert als Unternehmen. Und haben die jetzt mehr oder weniger geboten?
Alex, na wenn du so kommst, dann sage ich, die haben nochmal oben was mit der Schippe draufgelegt.
108,4 Milliarden. Uff. Was halt witzig ist, wenn dein ganzes Unternehmen nur 15 Milliarden wert ist.
Ja, da kann man doch mal das Zehnfache ausgeben, Alex. Da wird schon
ja, das
gehen.
Ist halt ein, auch Netflix hätte, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, einen Kredit dafür aufgenommen. Und es ist halt witzig, dieses, wir machen mal Gebote und über die Finanzierung der Kredite machen wir uns später Gedanken. Von daher, den Gag habe ich heute schon
buy now, pay
in
later.
Einer anderen Runde gebracht. Lass doch mal 120 probieren, Ronny. Offensichtlich kann ja jeder einfach mal eine Zahl in den Ring werfen und die Finanzierung klären wir dann nach.
Ja, das klingt auf jeden Fall sinnig.
Nee, und worauf ich hinaus will, ist, ist Warner das wert?
Das weiß ich nicht.
Beziehungsweise kann Netflix jetzt nochmal, müssen die nachlegen? Ich weiß nicht, wie fix das schon ist. Sollten die nachlegen? Sollten sie sagen, na, von mir aus dann jetzt 120 oder so? Weil irgendwann hört sich auf, diese sinnlosen Beträge auch einfach zu rechnen, bis man da irgendwie mal Break-Even kommt. Ich meine, ist halt spannend, weil sie sagen, erstmal wird nichts so bleiben. Netflix hat das ja eigentlich schon so fix gemacht, dass sie ja sogar schon Newsletter verschickt haben. Wenn du Netflix-Kunde bist, hast du eine E-Mail dazu bekommen. Ich habe eine gekriegt. Wo drin steht, ne, alles bleibt erstmal so, wird dauern. Sie haben ja gesagt, vielleicht irgendwie Q3 oder so, 26, dann ginge das über die Bühne. Ja. Was halt spannend ist, weil jetzt im Januar soll ja HBO in Deutschland eingeführt werden als Streamingdienst. Wie lange geht das denn? Ich meine, ich bin ein Fan davon zu sagen, harmonisiert den Kram, je weniger ich quasi abonnieren muss, desto besser, ist aber natürlich gleichzeitig auch wieder ein gutes Argument für Netflix, um zu sagen, ja, und jetzt wollen wir halt irgendwann mal 40 Euro von euch haben. Weil die Menge an Content gibt's her und irgendwann fehlen dir die Argumente zu sagen, nein. Weil
oder Abo im Abo, wie es ja teilweise Amazon Prime macht, dass du dann vielleicht Kanäle hast. Oder HBO Max ja vielleicht in Netflix dann integriert wird, weil der HBO Max Marktstart in Deutschland, wenn Netflix jetzt in trockene Tücher kriegt, ist ja für mich dann auch ein bisschen eigentlich obsolet.
Obsolet, ne?
Ja. Weil warum willst du dich selbst kannibalisieren an einem Markt, der sich bis jetzt null für HBO Max interessiert hat, weil es eh über Wow kam, Sky, ich will immer noch Sky sagen. Und du es natürlich jetzt integrieren kannst und wir sprechen von Last of Us, Game of Thrones, alles, was da hinten dran hängt und das ist schon abgefahren. Ja.
Auch dieser ganze Backkatalog an starken Titeln, ne, Sopranos, The Wire, so diese ganzen Kultklassiker, Mad Men, sowas halt alles, ne?
Generell so. Warner Brothers, ne? Also als erstes fällt mir Matrix ein zum Beispiel, ne? So ein Riesending. So, und die letzten 20, 30 Jahre, was da alles an Backlog dazukam, ist schon abgefahren. Und ich habe mich auch
ehrlich, das ist heute ich noch erwähne, aber Warner hatte jetzt zuletzt letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre keinen guten Lauf, ne? Mit ihrem Snyderverse, was sie mit dem Coyote gemacht haben, ne? Filme, Content, der verschwindet. Also sie waren im Medienecho eher negativ vertreten, möchte ich. Ich versuche es mal vorsichtig so zu formulieren, ne? Auch Matrix 4 nicht gezündet. Also, sie haben da viele starke Franchises und machen aber gefühlt nicht genug draus.
Ja, das stimmt schon. Und ich habe mich, was du gerade gesagt hast, auch nochmal gefragt, über 80 Milliarden ist es das wert? Und man sagt ja jetzt schon, es besteht eine Chance, dass das Kartellamt in Nordamerika spätestens vielleicht in Europa sagt, das können wir so nicht machen, weil das ist jetzt so eine klassische marktvertikale...
Nehmen das Monopol ein, ne?
Genau, die nehmen dann halt stark das Monopol ein, weil sie jetzt den Streaming-Markt, und das ist auch eine witzige Information, die ja immer mit rumschwingt, weil man einfach mit dieser Übernahme umherschwingt. Netflix ist einfach de facto der Marktführer, was Streaming angeht. Und jetzt noch eins der größten Filmstudios dazu zu kaufen, würde natürlich diese Marktmacht extrem vergrößern. Und ich habe dann nochmal überlegt, wie war es denn bei Amazon Prime, wo sie MGM gekauft haben. Und dann dachte ich so, oh, das waren 8 Milliarden, das ist ja nur ein Zehntel davon. Aber gefühlt ist es auch nur ein Zehntel so an Backlog gewesen, was da mitkam, um nicht noch eine
Streaming-Bla
mit hinten dran.
Wobei das halt lange ruhig war, aber sie sind ja jetzt soweit, aus diesem ganzen Pre-Production-Prozessen rauszugehen und für ganz viel Content, das in diesem Management-Katalog war, ja jetzt tatsächlich auch wieder neu zu produzieren. Ne? Also James Bond, Stargate hatten wir jetzt in der letzten Episode zum Beispiel. Also das kommt jetzt so Stück für Stück von Prime. Also die werden uns da sicherlich auch jede Menge Zeug kredenzen. Und was ja auch noch als große Kontroverse mitschwingt bei diesem ganzen Netflix, Warner, Paramount, Dreifaltigkeit, ist das Thema, Netflix ist immer Streaming first. So. Und was passiert mit Warner und Kinoauswertung? Ne? Netflix hat gesagt, nichts, wir wollen an Kinoauswertung festhalten, aber vielleicht kommst du ein bisschen schneller auf die Plattform. Also auf die Streaming-Plattform. Und das ist halt genau das, wo halt viele sagen, ja, aber das ist doch dann der Anfang vom Ende vom regulären Kino, so, ne? Diese 2 Wochen Limited Releases da von Netflix, da geht doch keiner für uns Kino, Mann. Ich auch nicht, ey. Ganz im Ernst, was soll das?
Kommt drauf an. Ich meine, es kann auch eine Chance sein. Mich würde da mal irgendwie eine empirische Studie interessieren, wie viel da wirklich verloren geht an Zuschauern. Für Netflix ist natürlich cool. Sie haben irgendwie völlig neue Basis und völlig neue Erfahrungen und völlig neues... Ja, ein Ökosystem, mit dem sie
es
halt.
Es gibt durchaus Filmemacher mit auch genug Einfluss.
Siehe die keinen Bock Nolan, haben, ja.
Siehe einen Cameron, die halt ganz klar sagen, er friert die Hölle zu, als dass wir uns von euch Geld geben lassen, ne? Also, ja. Kinoauswertung oder geht sterben, auf gut Deutsch, ne? Ja. Oder Tom Cruise auch. Ja. Der halt dafür gekämpft hat.
Ich finde auf der einen Seite diese Schwarzmalerei gerade immer mit Netflix halt immer ein bisschen schwierig und ein bisschen unfair, weil die Historie, weiß nicht, ich bin ein bisschen kleiner Fanboy, was die Historie von Netflix angeht, aber ist natürlich schon eine große Nummer und da müssen andere Leute drauf gucken und das entscheiden. Aber ich bin jetzt auch gespannt.
Die letzte Würze, die ja noch reinkommt, ist, dass ja Trump sich schon eingemischt hat und gesagt hat, ja, Kartellamt schön und gut, ich werde mir das auch mal genau begutäugen. Prinzipiell bin ich von Harmonisieren und für den Endverbraucher irgendwie weniger Komplexität und mehr fürs Geld Fan. Mhm. Gleichzeitig, ne? Kartellamt, Monopol auf dem Markt, ja, und jetzt haben wir dieses Gegengebot von Paramount, dass sie sich eigentlich nicht leisten können, aber wir wissen auch, dass das, ich formuliere das mal vorsichtig, das Upper Management politisch Trump näher ist als das von Netflix. So, und wenn da dann auch noch Trump das Zünglein an der Waage ist bei sowas, dann ich weiß nicht.
Ja, also Trump hat ja, glaube ich, mal irgendwo gesagt, er ist ein Netflix-Fan, er mag den Typen und alles, aber Trump ändert seine Richtung ja, so schnell kann man gar nicht gucken. Und man muss ja sagen, Paramount versucht es jetzt mit einer feindlichen Übernahme am Management von Warner Brothers vorbei, direkt zu den Stakeholdern. Und dann wird es schon politisch. Das ist so aufregend, Alex, und das ist so ein Gewirr an Leuten und
Wir werden euch berichten, wenn in 2, maximal 3 Jahren der passende Spielfilm auf einer Streaming-Plattform eurer Wahl erscheinen wird. Vermutlich Apple TV.
Wird interessant. In 2 Wochen gibt es bestimmt ein Update, Alex.
Da bin ich mir sicher. So, und das war's mit den News. Von daher lass uns doch einmal noch zu den Trailern übergehen. Und da starten wir tatsächlich mit einer waschechten Kinoauswertung.
Zu GOAT. Und den hatte ich nicht auf dem Schirm, beziehungsweise habe ich davon nichts gehört vorher. Und zwar ist das ein Animationsfilm, und der wird auch im Trailer beworben, von den MacherInnen, die auch die Spider-Man-Filme mit animiert haben, beziehungsweise von dem Studio. Und wie würdest du denn diesen Film und Trailer einschätzen?
Also man sieht die Einflüsse natürlich massiv. Ich muss halt gestehen, dass mich das Genre jetzt nicht so mega gehypt hat. Audiovisuell sieht er brachial aufwendig aus, nicht falsch verstehen, aber für mich ist es tatsächlich eher so ein Skip. Also der macht technisch nichts falsch, der Trailer, ne? Ist alles gut so, ne? Aber irgendwie konnte ich einfach nicht connecten, wie zum Beispiel jetzt zu Zootopia 2, was wir jetzt zuletzt hatten. Was, glaube ich, wie gesagt, aber primär an der Thematik liegt.
Ich finde es ganz interessant, weil genau das sehe ich irgendwie. Man nehme das Animationsstudio von Spider-Man und packe da jetzt eine Mischung aus Space Jam und Zootopia rein.
Ja, genau.
Das muss doch eigentlich ein Selbstläufer werden.
Eigentlich schon, aber mich hat es nicht so wirklich abholen können. Ging es dir denn anders, oder?
Nee, mich hat es emotional tatsächlich auch nicht so, aber auch nicht so erreicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, das könnte auch der Zootopia 2 Trailer hat mich nicht so erreicht, aber ich weiß, dass der erste Teil einfach stark war und ich glaube, mittlerweile bin ich ein bisschen abgebrüht oder der Trailer war nicht gut. Ich glaube, ich würde ihm eine Chance geben, dem Film. Und das können wir ab dem 19. Februar können wir ihm diese Chance geben und dann soll er in die deutschen Kinos kommen.
Und dann, wir wussten, dass es in der Pipe ist, haben wir als nächstes mitgebracht den ersten Trailer für Ready or Not 2, der direkt mal zumindest für das Studio irgendwelche Trailer-Rekorde direkt gebrochen hat mit, weiß ich nicht, 60 Millionen Views in den ersten 24 Stunden, pipapo. Der erste Teil ja irgendwie so ein Stück weit zumindest in einer bestimmten Nische so einen kleinen Kultstatus erreicht, den ich nicht so komplett nachvollziehen
kann. Ich wollte gerade fragen, ist das auch deine Nische dann gewesen?
Nee, überhaupt nicht, sollte es sein, aber für mich hat er irgendwie nicht so komplett gezündet, um ehrlich zu sein. Ich fand ihn dann nicht so geil. Die gute Ideen, letztlich gute Ausführungen und auch Samara Weaving, die jetzt hier wieder mit am Start ist, macht das mega. Und sie kokettieren ja sogar damit, wie, ich sag mal, billig, over the top, wie auch immer du es nennen möchtest, sie jetzt den zweiten Teil da aufziehen, letztlich, vom Plot. Sie schmeißen jetzt noch eine Schwester mit rein, um ein bisschen den Druck zu erhöhen, gespielt von Catherine Newton. Die sieht man ja auch durchaus regelmäßig. Und die Bösen, da möchte ich einmal kurz erwähnen, damit spielen sie auch im Trailer. Sarah Michelle Gellar hat direkt eine Jägerszene. Ich weiß nicht, ob du das im Trailer gesehen hast, aber so wie sie da die Waffe zückt, das könnte auch der Kampf gegen einen Vampir sein. Da gibt es erstmal direkt Szenenapplaus für. Ansonsten habe ich aber im Trailer leider nur vielleicht mehr gesehen vom ersten Teil und da der mir schon nicht gereicht hat, befürchte ich jetzt erstmal, dass der zweite die gleiche Kerbe schlägt. Trotzdem würde ich ihm jetzt hier schon direkt mal ein Streaming-Hot aussprechen und eine Chance geben.
Wäre ich auch dabei, kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich war auch leicht underwhelmed von dem ersten Teil. War nett, aber würde ich mir jetzt nicht jedes Jahr nochmal neu angucken. Der zweite Teil weiß es, glaube ich, komplett das gleiche Regieduo. Ja. Alles nochmal quasi nicht wiederholt, aber zweiter Teil schneller, weiter,
größer,
höher.
Genau.
Das Startprogramm.
Irgendwie.
Ja, Catherine Newton stark, dass sie jetzt mit reinholen. 9. April läuft das Ding in den deutschen Kinos, glaube ich, auch an.
Mhm.
Ich fand den Trailer handwerklich super stark gemacht. Macht, glaube ich, für jeden, der den ersten gesehen hat, mega Bock. Ja, fand ich auch. Und das wäre jetzt für mich auch ein Grund zu sagen, wie bei Happy Death Day, komm, ich gucke ihn dann trotzdem einfach nochmal mit. Weil war ja nicht schlecht.
Nee, das nicht. Aber wie gesagt, ins Kino würde es mich jetzt nicht ziehen. Dafür würde es nicht reichen. Deswegen hatte ich das Streaming heute extra erwähnt.
Und was mir noch einfiel, ich meine, 7 Jahre liegen zwischen den beiden Filmen. Der Erfolg war auch, glaube ich, nur okayisch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, gut, dass das dann erlaubt wird, dass ein Studio sagt, ja komm, macht einfach.
Offensichtlich haben sie irgendwas richtig gemacht, wenn es halt eben genau dieses grüne Licht gab für den zweiten Teil.
Ja. Dann, also, 9. April 2026 ist noch eine Weile hin. Wir werden berichten.
Das ist richtig. Und soll ich dir mal sagen, wie wandelbar Bill Skarsgård als Darsteller ist?
Der Clown, meinst du?
Wegen mir auch der Clown, aber da ist ja, er ist ja im Zweifel auch der Vampir, wenn du das möchtest.
Ja.
Er war die Krähe. Er war ein schlechter Junkie-Vater in Locked mit Anthony Hopkins.
Ja?
Da habe ich ihn jetzt auch zuletzt gesehen.
Dann noch so ein Kill Bill Netzel-Ninja.
Genau, also der Mann hat Range, möchte ich sagen. Mm. Und jetzt hat er sich auch noch einen Schnauzer wachsen lassen.
Lieber Ronny. Das ist ja mal 1000.
Genau, da kannst du direkt mal den Oscar schon mal durchpolieren.
Der stellt ihn auf einen Podest, ja. Schnauzer ist schon mal nicht schlecht.
Genau, A Dead Man's Wire.
Ah, da kommt er noch. Ja, der neueste, so, der neueste Film von Gus Van Sant, ne, muss man ja sagen.
Warum soll uns das was sagen, Ronny? Erzähl mal.
Dead Man's Wire?
Nee. Gus Van Sant. Was hat er gemacht? Warum muss ich den kennen?
Naja, ich sag nur Elephant zum Beispiel und eine Handvoll anderer weiterer Filme. Warte mal, du wolltest was auf Spezielles hinaus. Kann das sein? Dann sagst du es einfach gleich noch.
Ja, Good Will Hunting. Das war für mich so der, dass ich gesagt habe, Gus Van Sant, Good Will Hunting, das war schon ein Brett. Der weiß, wie man Drama erzählt. Und Dead Man's Wire basiert ja auf wahren Begebenheiten.
Jetzt muss ich gerade tatsächlich überlegen, aber du hast recht, ne? Good Will Hunting und Forrester, das war ja auch noch irgendwie so gefühlt aus seiner, na, nicht Anfangszeit, er ist ja schon ewig im Geschäft, aber das war, glaube ich, so sein Zenit dann gerade, ja.
Ja, so, das sind schon
Hast du recht.
Ja. Genau, so, worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Kannst du es in wenigen Worten zusammenfassen?
Na, ich versuch's mal. Es beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Weiß ich nicht mehr. Hast du es auch gerade gesagt? Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Irgendwie 70er, 80er Jahre in den USA. Läuft ein Mann amok und nimmt eine Geisel, um damit quasi für sich einzustehen und seine Not ein bisschen publik zu machen. Bisschen wie bei der RAF damals, denn das Ganze wurde irgendwie gefühlt live übertragen und er rannte dann, glaube ich, über 60 Stunden, mehrere Tage mit der Geisel durch die Gegend und hat dann gleichzeitig auch Interviews geführt. Die Geisel übrigens,
Dacre Montgomery, schon mal gesehen vermutlich für alle, die Stranger Things geschaut
oder
haben.
Oder Power Rangers. Kannst du da jemand noch dran erinnern an dich? Egal. Aber ja, starker Cast. Coleman Domingo noch dabei. Carrie Elves habe ich gar nicht gesehen im Trailer. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und El Pacino taucht auch noch kurz auf.
El Pacino, ja.
Und sieht stark gemacht aus. Der Trailer ist eher so hip, so ein bisschen. Ja, der Mann vom Volk, wie bei One Battle After Another. Oder was ich gerade gesagt habe, bei Roofman. Aber gut, spannend. Geiler Look. Also wirklich wie Zeitreise gefühlt auch.
Auf jeden Fall. Ne, auch sehr so ein bisschen Mockumentary-mäßig erzählt fast schon von der Cinematografie, fand ich. Und kokettieren ja letztlich mit dem Gleichen wie bei Roofman so ein bisschen, ne? Dieses einer von uns, endlich jemand, der mal aufsteht gegen die Kooperation und sich wehrt und bla, aber wie du auch gesagt hast, dein Fazit bei Roofman, ne? Eigene Entscheidungen des Lebens und so, rechtfertigen Straftaten, ja, nein, vielleicht. Ja. Genau. Gibt keinen deutschen Kinostart, den ich finden konnte. Mitte Januar in den USA. Könnte mir vorstellen, dass der nicht auf die ganz große Leinwand kommt.
Maybe.
Ihr erfahrt es hier.
Oder mitgespielt wird kurzfristig noch in den Januar rein. Zum Sterben verurteilt. Schauen wir mal.
Ja,
der Schale.
Schon, ne?
Der Schale drum.
Sah auf jeden Fall cool aus von meiner Seite da. Deswegen erstmal Streaming Hot, ganz sicher.
Bin ich dabei.
Und dann kommen wir jetzt hier zum, ich weiß nicht, großen Finale, aber du hast es ja schon angekündigt, das ist ein Glenn Powell-Film.
Yay, oh Gott, der darf nicht fehlen. Er darf gefühlt auch diese Sendung zumachen. Mein Gott.
Ja, finde ich gut. Ich meine, das ist ja nur konsequent, weil wir hatten ja schon Sidney Sweeney, dann können wir jetzt mit Glenn Powell abschließen. How to Make a Killing.
Oh, wow. Hieß der nicht mal Hitman? Ah, nee, es war was anderes, ne?
Genau, ich meine, Plot hat gewisse Parallelen zu einem demnächst erscheinenden koreanischen Buchverfilmung. Hier und da fand ich, bin ich der Einzige, der sich für den Job bewirbt?
Ja, fand
nur
ich auch.
Nur hier nicht um Job, sondern um ein Erbe, das anzutreten ist.
Jetzt wollte ich den Filmtitel gerade nochmal nennen. Wie hieß es denn nochmal?
Na, Park Chan-wook, No Other Choice.
No Other Choice. Aber ja, habe ich auch gesehen. War so eine Mischung aus dem.
Also ich weiß nicht, wie konntest
du es... Und Hitman.
Konntest du es denn tonal greifen? Weil es wirkte schon sehr pulpy. Du hast da Margaret Qualley als sexy Strippenzieherin so ein bisschen. Das schwingt auf jeden Fall die ganze Zeit auch so ein bisschen mit. So diese Erotik-Thriller-Komponente. Aber es bleibt dann trotzdem auch so ein bisschen, also verrucht, aber verspielt. Du hast Jessica Hennig noch dabei, Topher Grace, Ed Harris. Ein starkes Cast. Ich fand den Trailer auch eigentlich ganz kurzweilig gemacht. Fühlte sich tatsächlich so ein bisschen an wie so ein... Wir hatten schon Hitman, Agent 47 Verfilmung, aber so in diese Richtung ging's, fand ich, nimmt sich nicht zu sehr ernst. Wenn das im Film auch so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da eine gute Zeit habe.
Naja, ich hoffe, wir haben gerade nicht aneinander vorbeigesprochen. Es gab ja letztens Glenn Powell in Hitman.
Es gab Hitman mit Glenn Powell.
Genau, nicht Hitman, und Agent 47.
Und, nee, ich weiß, ich sprach nochmal von einem anderen Hitman.
Ich wollte nur sagen, dieser Hitman mit Glenn Powell.
Hier wird nicht verkleidet,
genau. Und, aber hat mich tonal... Vielleicht geht's in die gleiche Richtung. Das heißt, vielleicht ist es eine coole pulpy Action-Komödie und zum Schluss geht's nicht auf für mich emotional oder nachvollziehbarerweise, was mit den Charakteren passiert und was sie vor allem machen. Aber vielleicht ist es ja ganz nett erzählt, weil Eat the Rich.
Ich kann es auch noch nicht so genau greifen. 5. März geht es ganz ins Kino. Glenn Powell, wie gesagt, Tanz von allen Gassen, scheint sich gerade gut zu verkaufen. Mindestens ein Streaming-Hot von meiner Seite.
Ja, nehme ich auch mit. Würde ich auch so mitgehen.
Cool. Damit haben wir's.
Dann machen wir den Sack wieder zu, Alex.
So ist es.
Schließen ab mit Glenn Powell. Vielleicht machen wir das nächste Mal mit Glenn Powell auf. Vielleicht bringst du ja nochmal einen Film mit, wo Glenn Powell letzte Zeit mitgespielt hat.
Komm, mach mal Social Media.
Ja, mache ich Social Media, ne? Also, wenn euch das gefallen hat oder auch nicht, dann folgt uns gerne auf den sozialen Medien, Instagram zum Beispiel. Punkt. Mhm. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Gerne auch den gleichnamigen Hashtag benutzen.
Insert Podcast.
Und danach einfach bei Spotify, wenn ihr eh schon hier seid oder wart, 5 Sterne, Kommentar da lassen, genau das gleiche bei iTunes oder bei eurer favorisierten Apple Music, egal, Streaming-Plattform, wo auch immer, ist uns egal, wie es heißt mittlerweile. Wir sind alt, wir müssen uns das nicht merken. Ich mache die Musik an, da weiß ich immer, wie es geht und wo es geht.
Vielen Dank an dich, danke vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wir versuchen euch noch mindestens eine Episode dann jetzt hier unter den Weihnachtsbaum zu legen.
Sie wird kommen.
Genießt die Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.